Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
Verkehrsstaus, Luft- und Lärmverschmutzung, mangelnder bezahlbarer Wohnraum, Sicherheitsprobleme, Verlust von reichhaltigem Einzelhandel, fehlende Möglichkeiten für Kommunikation und Austausch, Mangel an attraktiven öffentlichen Plätzen für Begegnungen, der Verlust an Lebensqualität in den Innenstädten stellt uns vor große Herausforderungen. Willkommen im TDcast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Jürgen Engel leitet als Geschäftsführer und Alleininhaber eines der größten Architekturbüros Deutschlands mit 200 MitarbeiterInnen aus 40 Nationen an 7 Standorten, zeichnet KSB Engel verantwortlich für Projekte wie die Bundesministerien für Gesundheit und Familie in Berlin, Deutsche Börse in Eschborn, die chinesische Nationalbibliothek in Peking, die große Moschee von Algier und die Central Business Towers in Frankfurt. Nach eigenem Bekunden liebt der Architekt den Innovationsdruck, versteht sich als multidisziplinärer Gestalter und sucht nicht nur die gestalterischen, sondern insbesondere auch die technischen Herausforderungen. Roland Lambrette spricht mit ihm über die Hochhausentwicklung von Frankfurt, die veränderte Arbeitswelt post-Corona, wie Architektur die informelle Kommunikation fördern kann und über aussterbende Innenstädte.
Also, lieber Jürgen, ich freue mich sehr, dass wir uns wieder treffen nach langer Zeit. Und der TDcast hatte vor 3 Jahren schon mal die Freude, mit dir eine Ausgabe zu machen, die Nummer 33, mit dem Titel Räume beeinflussen unsere Körper. Und in den 3 Jahren seitdem haben sich, glaube ich, unsere Räume stark verändert. Der globale Raum, der Klimawandel, der gesellschaftliche Raum, der wirtschaftliche Raum, alles ist in Veränderung. Für dich persönlich auch. Du hast dieses Jahr deinen 70. gefeiert. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Ach, ja, ist lange her jetzt.
Ist lange her. Und so ein Geburtstag ist ja immer ein Moment, ob man will oder nicht, der Reflexion, der Rückschau und Vorausschau. Hat sich was verändert in deiner Arbeit? Also hier im Büro sieht's nicht so aus. Das sieht richtig nach Arbeit und nicht nach Rente aus.
Also für mich hat sich sicherlich in den letzten Jahren einiges geändert, weil ich versuche, das operative Geschäft hinter mir zu lassen und das lieber Leuten überlasse, die das besser können und auch die Nerven dafür haben. Ich möchte mich eher auf inhaltliche Dinge konzentrieren und auch Ideen und das, was die Zukunft ausmacht für unser Büro und mit den Mitarbeitern und Partnern zu arbeiten, die dafür auch dann prädestiniert sind. Also so, das ist das Wesentliche. Ich bin im Entwurfsgeschäft eher im Wettbewerb noch sehr stark involviert, weil das ist auch so, dass die Wettbewerbsabteilung direkt hinter mir sitzt und damit hat man dann ganz engen Kontakt. Das lässt sich auch am meisten bewerkstelligen, weil ich einfach an jedem Ort, wo ich bin, Entwurfsarbeit tätigen kann. Bin jetzt nicht darauf angewiesen, hier am Schreibtisch zu sitzen. Das hat auch damit zu tun, dass ich sehr viel skizziere. Und wenn ich irgendwo rumsitze im Flugzeug oder in so einer Halle und warten muss, kann ich meine Zeit also eigentlich immer ganz gut nutzen. Und ich kann auch zu Hause sehr gut arbeiten, weil ich da nur mit Transparentpapier arbeiten kann. Also ich arbeite überhaupt nicht für mich persönlich mit digitalen Werkzeugen, sondern ich versuche das aus meinem Kopf heraus räumlich so darzustellen, wie ich das mir denke. Das ist ein riesengroßer Vorteil.
Von Architekten sagt man ja, das ist einer der wenigen Berufe, der im Alter immer besser wird. Kannst du das auch bei dir beobachten?
Ich kann das 100%ig bejahen, weil man hat eine große Erfahrung, man hat ein großes Repertoire an Metaphern, Bildern, mit denen man gearbeitet hat und die man auch getestet hat. Und man hat auch ein Gefühl für Größe und Proportionen und komplexen Strukturen, also funktionalen Strukturen. Da kann man schon eine ganze Menge den jüngeren Mitarbeitern mitgeben und man sieht auch Fehler sehr schnell und Fehleinschätzungen. Hm. Das ist ein riesengroßer Vorteil, den man hat, da man ja immer nur mitdenkt und Anstöße gibt, die Dinge auch nicht immer bis zum letzten Ende denken muss, ist das eine sehr bequeme Situation, in der man sich da befindet, muss ich sagen.
Nochmal zu meiner ersten Frage zurück. In den letzten 3 Jahren, empfinde ich, hat sich sehr viel sehr radikal verändert. Also gesellschaftlicher Kontext, wissen wir alle, was los ist. Ökologisch, Klimawandel wird richtig spürbar, ist keine Theorie und auch nicht in weiter Ferne. Wirtschaftlich, aktuelle Zeit, für alle schwierig. Wie wirkt sich das auf deine Arbeit aus?
Das hat eine gravierende Auswirkung, weil man wieder zurückgeschmissen wird um einige Jahre oder eine gewisse Zeit, weil man sich wieder mit den Grundthemen unseres Berufes auseinandersetzen muss. Also vor allen Dingen auch jetzt natürlich unserer wirtschaftlichen Situation. Das Unternehmen ist ein Unternehmen, was Sicherheit ausstrahlen muss für die Mitarbeiter. Und da muss man eben sehr genau gucken, wie man die Probleme löst. Mhm. Und da haben wir während Corona schon sehr hart dran gearbeitet. Und jetzt kommt noch mal eine Steigerung mit der Wirtschaftskrise. Und ich rede aber nur von den Krisen, die mich jetzt im Beruf tangieren. Ich rede jetzt nicht über die gesamtpolitische Lage. Die möchte ich jetzt gar nicht erwähnen, weil die ja mehr als super problematisch ist. Mhm.
Also wenn wir zurückspringen oder wir zurückgeworfen werden, auch ein paar Jahre, der Central Business Tower ist ja ein Projekt, das in der Tat schon vor langer Zeit gestartet ist und jetzt Wirklichkeit wird. In dem letzten Podcast hat Georg-Christoph Bertsch dich als Nachfolger für Albert Speer vorgeschlagen für das Kuratorium des Weltkulturenmuseums, das ja eine Dependance in dem neuen Gebäude haben soll. Was ist da draus geworden?
Also dieses Kuratorium, da will ich nur kurz erwähnen, dass ich da eingestiegen bin und Albert Speer hat mich da ja gefragt. Das hat mich auch sehr interessiert, weil solche Themen wie Weltkulturen spielen für mich eine große Rolle. Und ich habe in der Vergangenheit mal mit Eduardo Paolozzi sehr intensiv zusammengearbeitet, der ja in London sehr viele Ausstellungen gemacht hat in dem Bereich. Mhm. Und deswegen passte das sehr gut mit Clementine Delis, mit der ich mich sehr gut anfreunden konnte und mit der ich sehr gerne gearbeitet habe, weil sie einen ganz anderen Ansatz hatte in der Museografie für die Darstellung der Kulturen. Und deswegen war das eine passende und gutes Kuratorium. Aber das war nur so lange gut, wie Frau Delis sozusagen da war und diese spritzigen Ideen hineingebracht hat und das Büro, das Museum auch fantastisch geführt hat und super Ausstellungen gemacht hat und einen ganz neuen Weg beschritten ist, hat. Und ich war tief enttäuscht, nachdem sie dann gehen musste. Nichtsdestotrotz muss man auch feststellen, dass die Stadt auch kein großes Interesse hatte an der Arbeit des Kuratoriums. Und faktisch nach Frau Delis hat es eigentlich keine Tätigkeiten mehr in dem Kuratorium gegeben. Das ist sehr traurig, weil sehr gute Leute da drin sind und waren. Aber unsere Dienste wurden dann nicht mehr gewünscht, weil wir vielleicht auch andere Denkansätze hatten. Aber das muss man so festhalten, dass es dann zu einem Ende gekommen ist. Ich bin da überhaupt nicht mehr tätig.
Das ist ja schade.
Ja.
Das ist schade. Aber die Dependance soll es weiterhin geben?
Die wird es geben. Das hat dann mit dem, ihr müsst unterscheiden, dass ich bin der Planer des Hochhauses, bin aber in der Arbeit ganz stark getrennt von dem anderen Thema, nämlich das Museum. Wir machen und helfen dem Museum, aber ich darf das auch gar nicht. Ich habe das auch ganz klar mit meinem Bauherrn besprochen, dass ich nur für den Bauherrn tätig bin und mich um die Themen des Museums nicht kümmern darf. Aber ich helfe natürlich. Ja.
Schwenken wir mal auf eine größere oder vielleicht höhere Ebene, den Hochhausentwicklungsplan. Frankfurt will weiter als Hochhausstadt wachsen und die Skyline ist ja jetzt schon beeindruckend Und was mich immer sehr beschäftigt ist, dass sie so eine ikonografische Kraft hat. Jeder assoziiert die Skyline mit Frankfurt und logischerweise auch mit der Finanzwelt. Und mich würde interessieren, gerade unter dem Aspekt, wie sich unsere Verhältnisse ändern, was du dabei denkst, ob dir was dabei fehlt unter klimapolitischen, soziologischen oder auch kommunikativen Aspekten.
Also ich muss sagen, dass ich die Hochhäuser für Frankfurt extrem positiv finde, weil es die einzige Stadt in Europa ist, wo das die Hochhäuser in einem Pulk angeordnet sind und den Effekt bringen, dass man sehr kurze Wege hat. Man hat extrem gute Anbindung an den Nahverkehr. Das heißt, man braucht praktisch gar kein Auto. Alles ist kurz und schnell. In London gibt es auch eine Hochhausstadt, aber die ist weit entfernt von den anderen Bereichen. Aber wir haben hier noch eine Zusammenlegung von Kernstadt und diesem Hochhauspulk. Und das ist klimatechnisch schon mal sehr gut. Ich habe den Vorteil mit Hochhäusern, dass die Besiedlung deutlich zurückgeht. Wir haben also die Möglichkeit, eine Stadt zu entwickeln wie Frankfurt, die funktioniert wie Berlin, London und Paris vor 100 Jahren, nämlich einzelne kleine Orte, die kleine Hauptstraßen haben, die dann zusammenwachsen zu einer großen Metropole, die keiner mehr durchblickt. Frankfurt hat die sympathische Situation, dass wir eine Kernstadt haben und drumherum ganz viele Dörfer und Orte haben, in denen überall Marktplätze und städtisches Leben ist und wo man einkaufen kann, wo man auch die 10-Minuten-Situation hat. Und man hat eine Kernstadt, die die gesamte Arbeitskraft bündelt. Und wir haben dazwischen noch Grünzonen. Mhm. Und dieses Weichbild, dieses Landschaftsweichbild, was Frankfurt eben hat, ist auch einzigartig. Und beides zusammengenommen ist etwas, was es in Europa so in der Art nicht gibt. Also da sollte Frankfurt sich eine Menge drauf einbilden und auch eine Menge dazu tun, dass es in der Zukunft auch so weitergeht, wenn die Wirtschaftskraft in Deutschland erhalten bleibt. Wir müssen uns ja überlegen, es ist ja kein Ziel von uns, dass wir plötzlich nicht mehr wirtschaften wollen, dass wir den Verkehr abstellen und uns einfach in den Liegestuhl legen und warten, dass Chinesen uns beobachten und wir ihnen die Sehenswürdigkeiten erklären. Sondern es geht ja darum, dass wir als deutscher Staat in der Wirtschaft einzigartig dastehen und den anderen auch sagen, wir sind konkurrenzfähig und wir sind innovativ. Und das haben wir immer gekonnt und das müssen wir in der Zukunft noch viel mehr können. Also wir müssen praktisch das Rad, was wir gerade drehen, anhalten und genau wieder andersrum drehen, aber sicherlich in einer nachhaltigeren Art und Weise. Dazu haben wir ja auch alle Technologien inzwischen.
Also was du gerade beschrieben hast, deckt sich 100% mit unserer Bewerbung als World Design Capital. Wir haben genau so auch als Region argumentiert. Durch diese Verzahnung von ländlichen und urbanen Räumen sind wir eine einzigartige Landschaft mit einer ikonischen Architektur im Zentrum. Und 2026 werden wir ja ein Jahr lang auf den verschiedensten Feldern versuchen zu zeigen und zu diskutieren, wie wir in Zukunft leben wollen. Und wie wir arbeiten wollen, ist ein zentrales Thema davon. Und du hast selber auch in dem letzten Podcast darüber gesprochen, wie Corona die Arbeitswelt verändert hat und was man daraus lernen kann, Tendenzen, die es vorher schon gab, die sich beschleunigt haben. Wie ist deine Vorstellung für die Arbeit der Zukunft und was kann Architektur dafür leisten?
Ich habe aus Corona eine Sache gelernt, nämlich die digitale Welt der Kommunikation, die man sehr leicht herstellen kann und wo man sich das Leben erleichtern kann. Darüber hinaus muss ich aber sagen, dass der menschliche Kontakt das Allerwichtigste ist bei der Arbeit und dass die Arbeit die zweite Heimat des Menschen ist. Das heißt also, wenn ich alle ins Homeoffice setze, sind die Menschen verloren. Sie sind für die Allgemeinheit verloren, für die Arbeitswelt, für die Kommunikation, für den Diskurs. Ich denke, dass die Arbeitsplätze in der Zukunft viel, viel offener sein müssen, viel mehr Platz für informelle Kommunikation bieten und auch für mehr Freizeitverhalten. Aber trotzdem der Teamgedanke, das Miteinander, dass man Ideen entwickelt, so wie wir jetzt miteinander reden, das muss möglich sein und das ist das Allerwichtigste in der kreativen Welt. Ich kann mir eine Arbeit vom Homeoffice aus für eine kreative Branche einfach nicht vorstellen. Das geht vielleicht für IT-Berater, es geht vielleicht auch für vielleicht einige Dinge, die mit Verwaltung zu tun haben, aber den Menschen fehlt doch einfach was. Und sie werden auch langsamer und die Effektivität lässt nach. Es sind alles Dinge, wenn man zusammen ist, dann hat man mehr Disziplin. Man kann eben auch seine Arbeitswelt viel besser ordnen und ist dazu auch gezwungen. Es hat viele Vorteile. Also Corona hat mich nur gestärkt, dass es moderne digitale Mittel gibt, die wir heutzutage nutzen zwischen unseren Büros in verschiedenen Standorten, damit wir nicht jeden Tag hin und her reisen müssen. Aber da hört es auch auf. Also wir haben natürlich alles, was wir arbeiten, natürlich in der digitalen Welt. Aber das Einzige, was wirklich hilft, ist die Zusammenarbeit im Team für uns, dass wir miteinander reden. Wir sind natürlich eine kreative Branche. Wir sind jetzt nicht in der Wirtschaft ein normales Unternehmen, aber ich denke auch, in der Wirtschaft ist es wichtig, dass man sich trifft und dass man genau überlegt, was man für die Zukunft sich überlegt, dass man auch mal kleine Probleme auf dem Flur erledigt, dass man auch mal mit seiner Sekretärin spricht und nicht nur übers Telefon und so weiter und so weiter. Es ist das Miteinander spielt eine Riesenrolle in der Arbeitswelt und das muss wiederkommen.
Hat das einen Einfluss auf die Gestaltung der Räume, der Architekturen für Arbeitssituationen?
Natürlich hat es eine ganz große Wirkung, weil die Arbeitssituation sich deutlich verbessern muss. Also wir kommen von den alten Zellenbüros jetzt komplett runter. Wir haben also eher Ateliers und große Räume. Das ist natürlich ein riesengroßer Fortschritt. Wir haben auch, wie man hier in Teilbereichen sieht, Bereiche, wo man mal Tischtennis spielen kann oder Tischfußball oder sowas. Das ist etwas, was auch mit dazu gehört. Wir haben eine rote Küche, die ist im Zentrum unseres Büros. Da gehen alle rein, müssen alle hingehen. Also diese informelle Kommunikation war in allen Projekten, die ich persönlich auch gemacht habe und wir vom Büro in den letzten Jahren, also 20, 30 Jahren, hatten immer das Thema, diese Orte zu finden und sich zu überlegen. Und das ist das A und O im Entwurf, neben der Flexibilität, dass eben die Gebäude so geschaltet sein müssen, dass sie den Ort für die Austauschsituation haben, aber gleichzeitig auch viele, viele Möglichkeiten zulassen. Das ist eigentlich eine Sache. Wenn man auf die Flexibilität achtet, hat man den Kern der Nachhaltigkeit schon erfüllt.
Du hattest das letzte Mal darüber gesprochen, dass es eine Form von Nachhaltigkeit ist, dass Arbeitsräume zu Wohnräumen werden können und umgekehrt. Könnt ihr das in den Entwürfen so umsetzen?
Ja, natürlich. Wir machen ja sehr viele Umwandlungen von, also grauer Energie, also von historischen Gebäuden und von Bestandsgebäuden. Wir haben Hochhäuser umgewandelt in Hotels. Wir haben sie umgewandelt in Apartmenthäuser. Wir haben auch umgekehrt, ist in eine umgekehrte Richtung gegangen. Wir haben auch Bürohäuser so ausgestattet, dass sie andere Zentren bekommen, dass man die anders organisiert, dass man sie besser unterteilen kann, kleinteiliger unterteilen kann. Wir helfen, dass man mehr Raum in den Häusern findet, indem man die Haustechnik rausschmeißt. Also all diese Dinge, die beschäftigen uns überall inzwischen, aber das war für uns immer so. Also wir haben immer den historischen Altbau entwickelt, aber auch die normalen Altbauten, die in der Innenstadt standen oder Hochhäuser, dass man die auch umwandelt, wenn man sie noch nutzen kann.
Das hat sehr viel zu tun mit der Entwicklung unserer Innenstädte, was wir da erhalten und wie wir sie gestalten wollen. Und da wir haben uns ja beworben als Region, also von Wiesbaden bis Hanau, von Bad Homburg bis Darmstadt. Ja. Und alle Innenstädte haben das gleiche Problem. Unsere Konsumverhalten hat sich verändert. Warenhäuser werden in der Form mehr oder weniger gebraucht. Das ist ein großes Handlungsfeld, das auch alle sehr interessiert, weil wir wollen ja auch persönlichen Bezug zu unserer City behalten. Die Zahl, wissen wir alle, ist für uns jetzt nicht unbedingt ein Ort, wo wir sofort hingehen würden. Was habt ihr für Vorschläge für die Entwicklung der Innenstädte? Wie sollen die in Zukunft aussehen, damit sie wieder funktionieren?
Wir haben ja schon in der Frühzeit Kaufhaus an der Zeil errichtet, neben Mai-Zeil, was schon ein neuer Typus war. Das war der Typus, dass ich nicht ein Kaufhaus baue, in dem unterschiedliche Mieter sind und Firmen, sondern wir haben ein Kaufhaus entwickelt, was wie ein Regal wirkt, wo ich von allen Seiten mich hineinentwickeln kann, weil ja überall Kaufhäuser in der Nachbarschaft sind und wo ich gleichzeitig immer eine Adresse für jeden Einzelnen in der Straße habe. Mhm. Also nicht, dass ich das innen löse, sondern dass das eine Kaufhaus soll sich von innen entwickeln und aufstellen und dass die anderen kleineren Kaufhäuser, die es ja auch gibt, die wichtig sind, die haben einen Antritt in der Zeil, also in der Straße selber. Das ist schon mal ein erster Schritt, der ganz wichtig ist. Der zweite wesentliche Schritt für Kaufhäuser ist, dass die Erdgeschosse nicht unbedingt vom Kaufhaus genutzt werden, sondern für Restaurants, Cafés oder soziale Einrichtungen und Dinge, die Stadt zur Verfügung stellt, wo Kommunikation möglich ist, weil Kaufhäuser und überhaupt das Arbeiten in Läden ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil der Erlebniswelt statt. Und es geht nicht nur darum, die Kaufhäuser jetzt alle abzuschaffen, das finde ich einen großen Fehler, sondern dass man sie zeitweise anders nutzt und später wieder zu Strukturen, die auch großflächiger wieder mit Einzelhandel zu tun haben. Weil ich glaube, dass die Menschen irgendwann wieder dazu kommen, schon allein wenn man das Lieferthema mit Steuern belegen würde, dann würden die Leute auch wieder in die Stadt gehen, selber einkaufen und die Taschen selber tragen. Hätten wir auch keine Verkehrsprobleme. Also das ganze Ding geht ja nur, weil wir so ohne weiteres vom Schreibtisch aus mal ein Abendessen bestellen können. Man kann auch ins Restaurant gehen, da hat man noch was Soziales und ist dort und kann andere Leute beglücken. Also wir werden auch irgendwann da wieder hinkommen, dass wir Dinge selber machen und dass wir auch Dinge selber suchen und uns auch einen Anzug mal anziehen, bevor wir ihn kaufen. Ich kann keinen Anzug kaufen aus dem Internet, das würde ich nie machen. Ja, es geht gar nicht, allein schon von der Haptik der Materialien, mit denen ich umgehen will. Das ist aber meine persönliche Welt, meine Frau wird das anders sehen. Aber ich denke, dass wir auch wieder dazu kommen werden, dass wir viel mehr einkaufen gehen und dass es ein Vergnügen ist, einzukaufen und den Nachmittag damit zu verbringen und nicht ein Zwang. Ich war jetzt gerade in London und wenn man London anschaut, London ist eine der lebendigsten Städte im Augenblick, die man sich vorstellen kann. Der Einzelhandel blüht. Es ist überall auf den Straßen etwas los. Die Leute sind geradezu verrückt auf Restaurants. Da sind wir weit von entfernt. Das kommt deswegen, weil wir alle uns irgendwie in unserer Heim verzogen haben und uns nicht mehr raustrauen, habe ich fast das Gefühl. Wir müssen wieder auf die Straße gehen und auf der Straße Verbindungen herstellen und uns auch im öffentlichen Raum mehr blicken lassen. Wir müssen wieder ins Kino gehen. Wir müssen leider aus unserer Haut heraus. Wir müssen aus unserem Heimkino raus. Wir müssen uns wieder verändern. Corona hat uns alle einschlafen lassen und jetzt sind wir irgendwie sehr bequem geworden und aus der Nummer kommen wir auch irgendwie nicht so richtig mehr raus. Und auch die ganze Beschäftigung mit dem Internet als Ersatz für das, was ich schildere, nämlich das wirkliche Leben und den Kontakt, das ist eine Fehlentwicklung und da werden wir auch zu kommen, dass sich das ändert. Und das wird auch die Kaufhäuser wieder zurückbringen, aber in einer anderen Form. Sie werden in den Obergeschossen eben vielleicht mehr öffentliche Nutzung haben und unten werden sie eben Laufkundschaft haben und die Straße wird belebt werden. Ich schütte das Kind nicht mit dem Bade aus.
Wäre es nicht auch ein Weg, Kultur und nicht kommerzielle Inhalte in so eine Straße wie die Zahl zu bringen, so dass man, wenn man dorthin kommt, auch überrascht wird? Also wenn ich jetzt auf die Zahl gehe, kann ich nichts Neues entdecken, wenn ich mich nicht gerade für bestimmte Marken oder Mode interessiere. Aber die Zahl langweilt mich als Ort. Und das ist natürlich, glaube ich, das Schlechteste, was passieren kann.
Ja, natürlich kann man in die Kaufhäuser auch andere Nutzungen hereinbringen. Das würde ich aber nicht der Stadt überlassen, sondern das müssen die Privateigentümer machen. Die Privateigentümer müssen sich sowieso alle neu aufstellen. Sie müssen sich überlegen, was werden sie in der Zukunft mit ihren Immobilien machen in der Innenstadt. Weil sie sind ja auch daran interessiert, dass lebendiges Leben entsteht. Es hat keinen Sinn, dass wir irgendwie mit Steuergeldern hier versuchen, eine neue Welt zu schaffen. Das wird die Stadt überhaupt nicht hinkriegen. Und die Stadt ist auch nicht so gut in diesen Dingen. Es müssten eben alternative Unternehmer gesucht werden, die sich vielleicht in so ein Kaufhaus einnisten und sagen, komm her, da mache ich was draus. So ein Pop-up Kaufhaus mit allen möglichen Funktionen. Es gibt da viele Ansätze und ich glaube, da kann man auch so eine Immobilie mitbeleben, wo wirtschaftlich der Privatmann das nicht mehr leisten kann oder das Unternehmen und nicht mehr will. Da muss dann eventuell eine öffentliche Institution einspringen. Aber das ist wahrscheinlich der zweite Weg. Und ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Meinung, dass man Kaufhäuser komplett umbauen muss, sondern man sollte von diesem Regal, diesem Einkaufsregal so viel wie möglich übrig lassen, weil es so eine unglaubliche Flexibilität hat. Und es geht einfach darum, diese Möglichkeit, die da ist, mit neuen Bedürfnissen zu überlagern. Und da gehen gewisse Nutzungen sehr gut rein und andere weniger gut. Wenn die Stadt Frankfurt sich ein Kaufhaus kauft, um darin ein Kulturkaufhaus einzurichten, prima, super Idee. Dann muss sie es auch bewirtschaften und muss gucken, dass da keine Steuergelder auf der Strecke bleiben, sondern muss man auch wirklich gutes Konzept haben. Dafür bin ich absolut begeistert, wenn das passieren würde. Es ist nur nicht die Aufgabe der Stadt, da diese Ideen zu sammeln, sondern sie kann es zusammen mit Eigentümern machen und ihnen ein lukratives Angebot machen, wie man das hinkriegen kann. Ich glaube, dass viele der Kaufhäuser wieder zurückgebaut werden. Es gibt selbst in Frankfurt Mainzheim, wenn man da, ich bin jetzt kein Kaufhaus-Freak, aber wenn man da ab und zu reingeht, da ist eine Menge los. Das Kaufhaus war vor dem, wie wir es gebaut haben, hat man gesagt, die Kaufhäuser sind totgesagt. Aber das Kaufhaus ist in den unteren drei Geschossen extrem lebendig. Darüber wird es ein bisschen schwieriger, weil da Kinos und andere Nutzungen drin sind, die schleppen da laufen. Aber das wird uns auch mit den Kaufhäusern passieren, die wir jetzt irgendwie umnutzen. Ist im Endeffekt die gleiche Aufgabe. Man kann viel lernen von denen, die es schon mal wirtschaftlich praktiziert haben.
Könnt ihr eure Bauherren in dieser Richtung inspirieren, neue Nutzungskonzepte, neue Arten von Räumen und Erlebnissen zu schaffen?
Natürlich kann man die dazu bringen und auch mit denen darüber reden. Aber dann wünschen wir uns auch, dass wir Hilfestellung von der Stadt kriegen und von den Kommunen, dass sie uns auch Befreiungen geben. Befreiung, was hoffentlich bald kommen wird, dass man die Bauordnung mal bereinigt, dass man nicht so unglaublich hohen Aufwand betreiben muss für jede Veränderung, sondern dass man auch mit einfachen Mitteln solche Veränderungen stattfinden lassen kann. Es ist alles zu komplex und schwierig geworden. Die Vorschriften erlauben uns eben nicht leichtfüßig mit solchen neuen Situationen der Wirtschaft umzugehen. Funktioniert nicht. Hängt aber damit zusammen, weil wir alles kontrollieren wollen.
In der Diskussion um die Zahl gab es ja auch diesen Moment, wo man überlegt hat, ob das Schauspiel nicht an der Zahl einen Ort finden könnte. Jetzt gibt's diese tolle, spektakuläre Kulturmeile direkt in der Nachbarschaft von eurem neuen Werk. Wie findest du die?
Ich finde diese Kulturmeile eine sehr gute Idee. Ich hätte aber auch nichts dagegen, ein schönes kleines Theater in der Zahl unterzubringen. Also ein Theater, was nicht ein ganzes Haus einnimmt, sondern nur ein Teil eines Hauses und damit Leute in das Haus hineinzieht und ich dann wieder andere Nutzungen. Also ich bin am Nutzungsmix interessiert. Mix, genau. Jetzt nicht ein Schauspielhaus als große Elefantenikone in die Innenstadt zu setzen, in eine solche Situation, sondern umgekehrt mit kleinen Nutzungen und privaten Initiativen sowas zu machen. Das Schauspiel als Ausdruck unserer Kultur in eine Geschäftsstraße zu stellen, an einen Park, finde ich eine hervorragende Idee. Und ich finde auch eine hervorragende Idee, das als Kette zu organisieren, als Ergänzung zum Museumsufer. Gegen diese Idee ist absolut nichts einzuwenden. Und wir haben uns auch darum bemüht, dass das möglich ist. Und ich glaube, da liegt eine riesengroße Chance drin, auch diese ganz starken Arbeitsquartiere, wo sehr viele Mitarbeiter in Hochhäusern arbeiten und eben wenig Platz für Restaurants ist, zusätzlich zu beleben. Also wir kriegen mit so einem Theater während des Tages natürlich auch Nutzung in die Neue Mainzer. Voraussetzung ist aber, dass das Erdgeschoss nicht eine geschlossene Front hat, sondern dass da eben Läden und Cafés und Restaurants drin sind, die nachts auch genutzt werden dann, nach dem Schauspiel. Das Schauspiel könnte auch tagsüber offen sein. Man könnte auch da Veranstaltungen machen. Man kann auch Vorträge dort machen. Ein Schauspielhaus sollte vielleicht auch ein bisschen flexibler noch genutzt werden, dass es nicht nur abends funktioniert, sondern auch während des Tages. Also ich finde das eben deswegen ganz gut, dass so eine Nutzung in die Neue Mainzer kommt, an den Park mit Außensitzplätzen und allem, was dazugehört. Aber es ist eben ganz wichtig, dass das Erdgeschoss hervorragend geplant wird mit diesen öffentlichen Themen.
Also in dem Sinne ist ja das Schauspiel oder auch jedes Kaufhaus sozusagen eine Erweiterung des öffentlichen Raumes. Der öffentliche Raum ist bei unserer Bewerbung für World Design Capital ein ganz wichtiges Thema, weil es ein Bereich ist, wo wir relativ schnell auch durch temporäre Maßnahmen sichtbare Ergebnisse zeigen können, was für 26 auch wichtig ist, dass wir nicht nur in die Zukunft gucken, sondern auch konkrete Projekte darstellen können. Öffentlicher Raum ist ja auch ein Ausdruck unseres Verhältnisses zur Gesellschaft. Ist das unser Raum oder ist es deren Raum? Lassen wir den Müll liegen oder tun wir ihn weg? Pflegen wir den Raum mit oder ist es wie eine fremde Einrichtung? Ich glaube, dass die Entwicklung und die neue Nutzung des öffentlichen Raums als demokratischer Ort, wo man sich wieder begegnet, so wie auch bei der Arbeit, eine ganz wichtige Funktion ist, dass wir nicht nur medial kommunizieren, sondern auch wieder direkt. Ja. Habt ihr Ideen dazu?
Ja klar, das haben wir ja immer wieder versucht, dass wir in unsere Hochhäuser öffentliche Nutzung ins Erdgeschoss bringen. Das machen wir jetzt auch beim CBT. Wir haben da mehrere Restaurants drin. Wir haben das Museum untergebracht. Es gibt eine Passage zur S- und U-Bahn. Die Straße wird ja bei unserem Entwurf erweitert, verlängert, also geradeaus verlängert, ist auch öffentlich nutzbar. Also die Öffentlichkeit wird automatisch bei uns ins Haus hineingezogen. Und auch bei anderen Hochhäusern machen wir es grundsätzlich so wie in der Bockenheimer Landstraße, das Westend-Tu. Da ist es ja auch so, da ist unten ein Restaurant, dann die eigentliche Erschließung des Hochhauses ist im ersten Obergeschoss. Da wird man nach oben geführt. Dann gibt es unten am Park viele Restaurants, die dann auch in den Park orientiert sind. Also so Themen haben uns immer beschäftigt, weil die Kommunikation, wie ich anfänglich sagte, ist ja extrem wichtig auch für den Arbeitsplatz. Ja, das ist genau das gleiche Thema. Sie können praktisch das Bürogebäude oder so ist das Abbild einer Stadt. Das ist auch eine Metapher, die man immer wieder übertragen kann. Das gilt natürlich auch, dass das also das Erdgeschoss eben auch das Wohnzimmer des öffentlichen Raums ist. Das müssen wir wieder lernen. Mit diesen Dingen müssen wir sehr viel intensiver umgehen und unsere Bauherren müssen das eben auch tun, dass sie daran Spaß haben und dass es für sie auch einen Mehrwert hat, das zu tun. Das haben die meisten, glaube ich, jetzt erkannt, weil auch durch diese Entwicklung an der Zeil wird man heute darüber nachdenken, wie kann ein Kaufhaus in der Zukunft aussehen und wie ziehe ich die Bevölkerung in die Häuser hinein, also ich erweitere den Bürgersteig sozusagen und wie bringe ich auch in den öffentlichen Raum durch Straßencafés in den Schaufenstern direkt eine Kontrolle hinein, damit an der Zahl nicht nur also Publikum ist und Verkehr ist, den man so nicht haben möchte, sondern dass man den besser sozial kontrolliert.
Mir geht es so, dass ich die Foyers und Erdgeschosse von Hochhäusern zum Beispiel, die sind für mich schon eine Hemmschwelle. Also man hat den Eindruck, dass es ein gewisses, dass man sozusagen ein gefülltes Portemonnaie in der Tasche haben sollte, um dort reinzupassen. Weil es trifft sich ein bestimmtes Publikum, es herrscht ein bestimmter Dresscode. Es ist nicht niedrigschwellig für die breite Bevölkerung. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass sich die Breite oder Teile der Bevölkerung ausgeschlossen fühlen. Ich fände es sehr erstrebenswert, wenn wir da offener und inklusiver würden.
Dieser Wunsch drückt sich eben viel leichter, lässt sich viel leichter umsetzen, wenn man Hochhäuser und Gebäude plant als Stadt über einem Verkehrsknotenpunkt, dass man Verkehrsknotenpunkte auch in die Gebäude hineinzieht, beziehungsweise dass man automatische Wegeverbindungen, die Menschen wählen, als wesentliche Strukturbestandteil des Hauses auffasst. Dass man heißt, zum Beispiel wie im CBT, dass ich wirklich eine öffentliche Passage durchs Haus habe. Und rechts und links gliedern sich dann Nutzungen an, in die man gehen kann oder nicht gehen kann. Man geht den Weg, weil es der kürzeste Weg ist, zum öffentlichen Verkehrsmittel. Und es ist eben auch so, dass ich von da aus auch sehr schnell in die Straße gucke und die Straße hat auch einen Ausblick da hinein. Das heißt, viele Ausblicke ermöglichen, dass ich nicht so ein Hemmnis habe. Habe ich ein Hochhaus in der Straße stehen, dann ist es ja immer so, dann ist das ja wie das Wohnzimmer, was ich vorher gesagt habe. Aber wenn das Wohnzimmer keine Fenstertüren hat und da nicht jemand steht, der sagt, komm her, wir trinken mal einen Kaffee oder wollen sich nicht hinsetzen, einen Kaffee trinken. Solange wie wir das nicht von innen auch üben, kriegen wir dieses lebendige Leben nicht hin. Das sind immer zwei Seiten, die da miteinander arbeiten müssen. Aber da haben die Kopenhagener uns ja viel gelehrt und auch vorgemacht, wie man das machen kann. Und davon können wir natürlich extrem profitieren.
Du bist ja wirklich in der Welt unterwegs und hast in Algier, glaube ich, die größte Moschee.
Drittgrößte
Moschee gebaut. Du hast in Peking die Bibliothek gebaut. Wie wirken sich diese unterschiedlichsten kulturellen Erfahrungen auf das aus, was wir hier machen sollen?
Also wir haben vom Grundsatz ja immer intensiv im Ausland gearbeitet und haben auch Architektur zum Mittel genommen. Wir haben in diesen Ländern, ich bin 92 nach China gegangen und habe da angefangen, Projekte zu machen und zu bauen. Damals gab es eben nur den Mao-Anzug bei den Herren noch. Das war eine Zeit, die können wir uns vielleicht gar nicht vorstellen. Aber ich habe eben aus diesen Kulturen, wo wir gearbeitet haben, erstmal sehr viel gelernt, sehr viel davon mitgebracht und auch hier wieder eingesetzt. Also wenn wir gerade über Einzelhandel reden, über Markthallen, chinesische Markthallen anschaut und mit deutschen Vergleich, da kann man die Kleinmarkthalle nochmal hoch drei nehmen. Das ist einfach eine Sache, das kann man mitbringen. Auch diese Überlagerung von Funktionen ist in großen Städten im Ausland ganz anders gegeben und auch Verdichtung ist ein Thema, was gelebt wird und was nicht als Problem gesehen wird. Und der Einzelne ordnet sich auch der Verdichtung unter. Es ist nicht immer, dass man sich dagegen wehrt, weil es ist ja sinnvoll, Platz zu sparen. Wir haben im nordafrikanischen Bereich, also in Algier, auch sehr intensiv gelernt. Natürlich auch, weil die Aufgabe uns vor ganz andere Fragen gestellt hat. Wir arbeiten auch in den baltischen Staaten. Wir arbeiten im europäischen Ausland. Das gehört mit zu unserer DNA. Wir haben sehr viele ausländische Mitarbeiter hier im Büro, die auch gerne hier sind und mit denen wir uns gerne unterhalten. Wir arbeiten in verschiedenen Sprachen. Wir haben drei Sprachen, in denen wir auch Projekte machen. Also für uns gehört das einfach mit dazu. Und das schätzen wir auch sehr, eben die Möglichkeit zu haben, mit diesen Kulturen umzugehen und auch unseren Teil zu geben und hinterher zu fragen, ist es gelungen, ist es nicht gelungen. Ja, das also auch das Projekt wie die Nationalbibliothek, oder wir haben jetzt ein großes Museum in Shenzhen gemacht, auch mit einer Bibliothek zusammen, auch ein Kulturprojekt der Stadt, also so eine Stadt hat 28 Millionen Einwohner, das ist natürlich eine ganz andere Größenordnung und ganz andere Kräfte, die da am Werk sind, aber das ist eine tolle Herausforderung und ich würde mir wünschen, dass die Lebendigkeit auch in deutschen Städten wieder Einzug hält.
Vielleicht ist ja die Dependance des Museums für Weltkulturen ein Ort, wo das zum Tragen kommen kann.
Es wäre schön, wenn es das vermitteln kann, ja.
Ja. Als letzte Frage habe ich den Auftrag, dir die gleiche Frage zu stellen wie vor 3 Jahren. Und es wird dann verglichen. Was ist gut?
Oh, was ist gut? Dinge, die lange halten, auch optisch lange halten. Also Dinge, die nicht modisch sind, sondern modern. Dinge, die uns immer noch glücklich machen, auch wenn sie 20 Jahre da stehen. Oder Entwürfe entstehen, die dann später wieder als modern gesehen werden. Also, dass man immer wieder kreative Kraft in etwas hineinlegt, aber dass man eben auch also ich nehme es jetzt mal auf die Gestaltung, dass man eine Gestaltung macht, die langlebig ist, die in der man sich nicht satt oder müde sieht, sondern die immer wieder interessant ist und wo man sagt, wow, schön. Also da gehören auch die Innenräume dazu, die damit einhergehen. Das ist für mich wichtig.
Also es war mir eine Ehre. Vielen Dank, dass ich
danke.
Dich befragen durfte. Und ich freue mich sehr auf die Eröffnung. Wann wird der Central
Business? Wir haben noch 2-3 Jahre. Drei Jahre würde ich sagen, so etwa. 27
okay.
So.
Okay, dann treffen wir uns in 2026 zur World Design
Conference. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Das ist auch eine super Sache.
Ja. Prima, also, vielen Dank.
Vielen Dank, tschüss.
Ciao.
Das war unser DDC-Mitglied Roland Lambrette im Gespräch mit dem Frankfurter Architekten Jürgen Engel. Architekten, die Bauherren, aber auch die öffentlichen Auftraggeber haben zunehmend erkannt, dass es einen Mehrwert darstellt, wenn Bauten in unseren Innenstädten mehr und mehr Nutzungen ermöglichen, die den öffentlichen Raum für Menschen attraktiver machen. Am Ende ist das eben auch demokratiefördernd, denn Unzugänglichkeit, Intransparenz und der enge Blickwinkel auf Profit und Wirtschaftlichkeit lässt dem Bürger wenig Raum für ein gutes Lebensgefühl. Wir wünschen euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure DDcast-Redaktion.